Sie hören eine Aufnahme des Kepler Salon Linz vom 4. März 2013 zum Thema Erzähl doch keine Märchen. Zu Gast ist Matthias Kuchter, Puppenspieler, Erzähler, Theatermacher. Gastgeberin ist Barbara Krennmeier.
Herzlich bei uns im Kepler Salon. Heute zu einem ganz besonderen Thema. Wir beschäftigen uns mit den Märchen. Zu Gast ist bei mir Matthias Kuchter und er wird sich mit uns über das Thema Märchen unterhalten. Wie üblich gibt es von der Gastronomie Keinzel eine Versorgung. Sie können sich gerne noch was zu trinken holen. Es soll für Sie gemütlich sein. Ja, damit uns da keiner hier verdurstet, werden wir dann nachher drüber reden. Eine wichtige Info noch. Viele von Ihnen werden es bereits wissen. Alle Veranstaltungen des Kepler Salons werden aufgezeichnet und stehen dann im Web zur Verfügung. Ich bitte Sie deshalb im anschließenden Gespräch um ein kurzes Zeichen mit der Hand. Sie erhalten dann ein Mikrofon und es geht dann einfach darum, dass man das alles versteht. Also nicht immer nur die Antworten, sondern auch die Frage dazu dann im Internet abhören kann. Wir haben heute eine Neuerung bei uns im Kepler Salon. Sie sehen Kameras und zwei filmende Herren. Das ist ein Versuch. Wir möchten beginnen, einzelne Veranstaltungen des Kepler Salons auch ins Video zur Verfügung zu stellen und aufzuzeichnen. Ich hoffe, es ist für Sie in Ordnung, dass wir das so machen, weil Sie ja dann natürlich auch mit am Bild sein. Also falls Sie da jetzt irgendein Thema damit haben, dann würde ich sagen, melden Sie sich. Genau. Also es ist niemand vom Google. Gut, mein Name ist Barbara Kremmer, ich darf heute hier Gastgeberin sein. Ja, zum Matthias Kuchter. Er ist Erzähler und Puppenspieler, das ist sein Beruf. Seit 30 Jahren spielt er Theater für Kinder und Erwachsene, nicht nur auf Deutsch, sondern auch auf Englisch, Französisch und Russisch. Das hat mich sehr beeindruckt. Und ein wichtiges Thema, mit dem er sich immer wieder beschäftigt, sind die Grimmschen Märchen, die er für Kinder und für Erwachsene aufbereitet. Er macht auch Hörbücher, die man kaufen kann. Und seine Theaterarbeit hat ihn schon rund um den Globus geführt, von Osaka über Delhi nach New York und Vancouver. Und er war auch schon des Öfteren bei uns in Linz, oft auch im Kuddelmuddel, wo er sehr oft zu Gast ist. Und dort Kinder und natürlich auch die begleitenden Eltern mit seinen Stücken erfreut. Ja, wir beschäftigen uns heute mit den Märchen. Grimms Märchen, und das hat ja einen besonderen Bezug. Am 20. Dezember 1812 ist nämlich die erste Auflage der Grimmschen Märchen erschienen. Das ist also jetzt 200 Jahre her, ziemlich genau, dass diese Märchen das erste Mal veröffentlicht wurden. Sie wurden damals zum Preis von einem Taler und 80 Groschen verkauft. 900 Stück waren es, die in der ersten Auflage verkauft wurden. Jetzt sind 200 Jahre vergangen, die Geschichten von Schneewittchen, Hänsel und Gretel, Rotkäppchen sind eigentlich immer noch sehr bekannt. Allerdings, und das ist eigentlich von Anfang an so gewesen, ich habe immer gedacht, das ist später gekommen, wurden sie sehr bald als sehr, sehr brutal kritisiert. Also das war von Anbeginn so ein großer Kritikpunkt an diesen Märchen. Ja, und ich glaube, viele haben es mitbekommen, was sich Pädagogen, Psychologen mit den Märchen beschäftigen, was ist gut, was ist schlecht, was tut gut, was tut schlecht. Also da gibt es Bände, die da gefüllt werden und Diskussionen, die da schon geführt wurden, über die Wirkung, über die Bedeutung. Die Gebrüder Grimm wollten das selbst gar nicht. Die wollten einfach erzählen. Also die hatten überhaupt nicht vor, da irgendwie belehrend zu sein. Die wollten einfach diese Geschichten erzählen. Dennoch ist es so, wir haben viele Figuren und Geschichten mittlerweile sind dazugekommen. Pippi Langstrumpf, Heidi, modernere sind vielleicht der Lightning McQueen aus Toy Story oder Spider-Man. Die sind auch in den Kinderzimmern präsent, aber auch immer noch diese alten Figuren und diese alten Geschichten. Die sind immer noch da. Ich weiß nicht, ob sie mittlerweile noch so verbreitet sind, aber über das können wir dann reden. Aber im Umfeld meiner Kinder zumindest kennen diese Geschichten alle, auch wenn es da andere gibt. Die Frage ist, sie sind 200 Jahre alt, diese Geschichten. Haben die noch Bedeutung in unserem modernen Leben? Lohnt es sich noch, solche Märchen zu erzählen? Darüber ersuche ich Sie mal Ihre Gedanken. kundzutun.
Ja, vielen Dank für die Einladung und vielen Dank für das Wort. Ich möchte mit einem Märchen beginnen, wenn ich darf.
Gerne, sehr gerne.
Ich kann es jetzt nicht wortwörtlich zitieren, wie es im Quellentext aufgeschrieben ist. Dieses Märchen handelt von dem Märchen und der Wahrheit. Eines Tages ging das Märchen spazieren. Und sah eine kümmerliche Gestalt am Wegesrand sitzen. Das war die Wahrheit. Und das Märchen sagt zur Wahrheit: Wahrheit, was ist mit dir? Du siehst so traurig aus. Ja, sagt die Wahrheit. Mir geht's wirklich schlecht. Keiner will mir zuhören. Und ich gehe durch die Welt und finde keine Zuhörer. Und ich bin ganz verzweifelt. Und das Märchen überlegt und sagt dann zur Wahrheit: Wahrheit, mach's doch so, wie ich es mache. Mach eine kleine Geschichte ringsherum um die Wahrheit und die Leute werden dir zuhören. Die beiden verabschieden sich, jeder geht seines Weges. Nach mehreren Jahren trifft das Märchen erneut auf die Wahrheit. Und die Wahrheit sieht rosig und blühend aus und es geht ihr gut und sie lacht und ist fröhlich und guten Mutes. Das Märchen fragt: Wahrheit, was ist mit dir? Ja, sagt die Wahrheit, ich hab's genauso gemacht, wie du es mir geraten hast. Ich habe so eine kleine Geschichte um die Wahrheit rum aufgebaut und jetzt hören die Leute mit großem Vergnügen mir zu. Das also als Einstieg, Wahrheit und Märchen. Ich beschäftige mich selbst seit vielen, vielen Jahren mit Märchen. Seit 1982, da habe ich angefangen, professionell Figurentheater zu machen. Ich habe vorher eine Ausbildung gemacht im Figurentheaterbereich, im Figurentheaterkolleg in Bochum. Davor war ich Lehrer oder ich versuchte Lehrer zu sein, was mir nicht so sehr gut gelungen ist und zu einer großen Unzufriedenheit geführt hat bei mir, so dass ich schließlich gesagt habe, nein, ich war Gymnasiallehrer für Slawistik, Russisch und Geschichte, deshalb also die Russischkenntnisse. Und dann habe ich mir eines Tages gesagt, so, was Besseres als den Tod findest du überall. Auch, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, aus den Bremer Stadtmusikanten, genau. Und finde einen neuen Weg in deinem Leben, entscheide dich um, zum Entsetzen aller meiner Studienfreunde und Berufskollegen und aller meiner Familienmitglieder, die gesagt haben, um Himmels Willen ist der Mann verrückt geworden. Naja, das also zu der Vorgeschichte. Ich möchte sehr viel Persönliches erzählen, heute Abend meine persönlichen Gedanken, möchte aber noch kurz aufgreifen, das, was Sie gesagt haben, 200 Jahre Märchen der Brüder Grimm, sind diese Märchen noch aktuell. Ein guter Bekannter von mir, der mit mir zusammen studiert hat übrigens, ist der Herr Lauer, der Leiter des Grimm-Museums in Kassel. Und vor kurzem habe ich mit ihm gesprochen, er hat mich mit einigen Zahlen beeindruckt. Die Grimmschen Märchen sind in 160 Sprachen übersetzt worden. Sie haben insgesamt eine Auflage erreicht von schätzungsweise 1 Milliarde, also über die 900 Erstauflage weit hinausgegangen, wobei es eben nicht mehr die Erstauflage ist. Also auch die Grimmschen Märchen haben sich sehr verändert. Also es ist ein schöner Volksglaube anzunehmen, dass die Grimms die Märchen so gesammelt haben, wie sie sie gehört haben. Ja, sie haben sie zunächst mal so notiert und so aufgeschrieben, aber dann haben sie sich doch an den Schreibtisch, übrigens auch nicht von einfachen Menschen aus dem Volke, also nicht aus der Spinnstube und auch nicht aus der Schmiedestube oder aus der Knechtestube, sondern sie haben sich die Märchen erzählen lassen von hochgebildeten Persönlichkeiten, Bettine von Arnim zum Beispiel, die wiederum diese Märchen von ihren Ammen oder Erzieherinnen aus ihrem Umfeld gehabt haben oder auch einfach woanders schon gelesen hatten, wie zum Beispiel das Rotkäppchen von Perrault übernommen haben. Also die Quellen sind nicht volkstümlich, sondern die Quellen sind Menschen, die bereits die Märchen durch eine Zensur haben laufen lassen und sie schon zugespitzt und sehr literarisch perfektioniert an die Grimms weitergegeben haben. Und die Grimms, Wilhelm Grimm, hat sich dann zu Hause hingesetzt an seinen Schreibtisch und hat geschrieben und redigiert und redaktionell überarbeitet und nochmal verfeinert. Das lässt sich an den einzelnen Ausgaben wunderbar nachvollziehen. Zum Beispiel der Froschkönig von 1812 oder von 1809 als die erste Notiz von ihm bei Wilhelm Grimm in seinen Zettelkästen erschien. Da sah der Froschkönig noch ganz anders aus als in der Fassung von 1852, die letzte von ihm besorgte Ausgabe. In der ersten Ausgabe heißt es zum Froschkönig: Es war einmal eine Königstochter, die spielte am Brunnen. In der letzten Fassung heißt es: Es war einmal eine Königstochter, die war so schön, dass sogar die Sonne selbst, die ja so vieles gesehen hatte, sich verwunderte, wenn sie auf sie herabschaute. Also da sehen Sie, mit welcher wunderbaren Sprachgewalt die Grimms an diesen Märchen gearbeitet haben. Der Stoff ist der Stoff geblieben, den sie bekommen haben, aber in ihrer Bearbeitung haben sie dann ein tief beeindruckendes Werk der romantischen Sprachkunst gebildet. Und diese Märchen sind dann eben hinausgezogen, die ganze Welt in 160 Sprachen übersetzt worden. Ich weiß nicht, wie viele Märchenbücher es gegeben hat. Ich weiß nicht, wie viele Theaterstücke es gibt zu Märchen. Jeder Spielplan eines Kinder- und Jugendtheaters ist voll mit Märchenstücken. Also es gibt zahlreiche Kinofilme, es gibt zahlreiche Fernsehfilme zu den Märchen. Also die Märchen müssen offensichtlich eine Kraft haben, die Pippi Langstrumpf, so gut wie diese etwas neuere Literatur, ja, oder Gruffalo oder die neuere Kinderliteratur sein mag, die diese Literatur vermissen lässt oder noch nicht entwickelt hat. Die Märchen der Brüder Grimm sind, und das muss man sich auch mal bewusst machen, das am meisten verbreitete Werk der deutschsprachigen Literatur nach der Bibel in der Fassung von Martin Luther. Also sie haben einen wahnsinnig großen weltweiten Erfolg und weltweiten Einfluss. Was ist nun das Besondere bei den Märchen? Was ist das, was uns berührt? Dazu will ich etwas sagen aus meiner eigenen Biografie. Ich habe ja schon gesagt, irgendwann gab es in meinem Leben einen Bruch. Und ich habe dann den Lehrerberuf an den Nagel gehängt und bin nach Bochum gegangen, ins Institut für Puppenspiel, musste dort 3 Jahre lernen. Das war wunderschön, war eine wunderschöne Zeit, weil die Ausbildung zum Puppenspieler beinhaltet ja so wahnsinnig viel. Und nachher kommt man raus und stellt fest, man kann gar nichts. Also das ist ganz, ganz toll. Man lernt Regie, man lernt Puppenbau, man lernt Bewegung, man lernt Puppenanimation, man lernt Raumgestaltung, man lernt Farben, man lernt Zeichnen, man lernt Sprechen, man lernt Tanzen, man lernt Pantomime, man lernt alles, aber nichts richtig. Überall kriegt man sozusagen, weil dieser Beruf des Puppenspielers ist ja ein wahnsinnig weiter und breit angelegter Beruf. Naja, jedenfalls kam ich dann raus, musste eine Schlussarbeit machen und da hatte ich mir ausgewählt, auf die Bühne zu bringen, das Märchen von den Bremer Stadtmusikanten. Ich habe mir keine großen Gedanken gemacht damals, sondern habe gedacht, so, das bringt mir Spaß, das mache ich. Und erst sehr viel später wurde mir klar, warum ich dieses Märchen gewählt habe. Denn das ist wirklich ein Aufbruchsmärchen. Und ich war genau in derselben Situation. Ich habe etwas Altes, einen Weg, den ich als Sackgasse empfunden habe. Inzwischen bin ich wieder sehr gerne in Schulen. Aber damals habe ich den Weg als Sackgasse empfunden und habe dieses Aufbruchsmärchen gewählt. Der Esel, die Katze, der Hahn und der Hund taugen nicht mehr. Die Besitzer wollen sie wegschicken, umbringen, die Alten. Das, was man nicht mehr gebrauchen kann, sind keine Garanten mehr für den Maximalprofit der der Herren. Und die in ihrer Verzweiflung machen sich auf den Weg und wollen nach Bremen gehen, wo immer das auch sein mag. Die Bremer nehmen gerne an, Bremen ist genau da, wo Bremen ist. Aber ich nehme an, dass die Tiere eher den Wunsch hatten, in eine schönere Zukunft hinauszuwandern. Und sie besannen sich auf das, was sie meinten zu können, eben zu singen, Stimme zu haben. Der Esel, der krächzt, der Hahn, der kikiriki, die Katze, die auch nicht sehr gut singen kann und so weiter und so weiter. Naja, sie stürmen das Räuberhaus und bleiben dann dort und sind glücklich und zufrieden. Das heißt, der Weg aus der Sackgasse mit neuen Impulsen führt zu einem neuen, erfüllten Dasein. Das habe ich aber erst dann später verstanden, warum ich dieses Märchen gewählt habe. Das entsprach genau meiner Situation. Das nächste Märchen, was ich auf die Bühne gebracht habe, da habe ich auch mir keine Gedanken drüber gemacht. Das war das Märchen von des Kaisers neuen Kleidern. Ein Kunstmärchen von Hans Christian Andersen, was also insofern nicht zu vergleichen ist mit den sogenannten Volksmärchen, Haus- und Kindermärchen der Brüder Grimm. Aber später wurde mir dann klar, was diese Verbindung bedeutet zu mir. Wie ich den Berufswunsch hatte, Puppenspiel zu machen, Theater zu machen, stieß ich auf sehr viel Unverständnis. Und das Hauptargument war, Mensch, der Beamtenberuf, der Lehrerberuf, das ist doch ein ganz, ganz sicherer Weg. Da hast du dein monatliches Einkommen, da hast du eine garantierte Pension, du hast deine Beförderung nach Arbeitsaltern, also in Deutschland ist es A12, A13, A14. Das ist ein ganz klarer und schöner Weg und man hat die Ferien und so. Viele haben es eben nicht verstanden, aber für mich war dieses ein Weg, mich auseinanderzusetzen mit all denen, die mir einen bequemen Mainstream anheimlegen wollten. Geh doch diesen ganz sicheren, bequemen Beruf und aus diesem Mainstream, die Kleider des Kaisers sind wunderschön, wollte ich aussteigen und mich dagegen wehren und zu sagen, nee, der Kaiser ist nackt. Das ist nicht der Weg, den ich gehen will. Und so kam diese Wahl zustande. Kaisers neue Kleider ist mir erst später aufgefallen, was eigentlich da die Verbindung war. Und ich glaube, so wie ich reagiert habe, reagieren ganz viele Menschen auf die Märchen, mit denen sie konfrontiert werden. Das gibt in den Märchen, das sind ja Bildergeschichten, sind Symbolgeschichten. Es gibt in den Märchen Erlebnisse, Ereignisse, die eine Verbindung herstellen lassen beim Zuhörer, beim Leser oder beim Zuschauer zu dem eigenen Selbsterfahrenen. So wie bei mir diese Umbruchssituation, kennen viele Kinder, Erwachsene ja auch diese Konfliktsituationen. Und der Zuschauer oder Zuhörer wird eingeladen, das Bild des Märchens in seinen eigenen Erfahrungsbereich hineinzubringen. Dann zu reflektieren und für sich selbst, ich will nicht sagen eine Lehre zu ziehen, aber für sich selbst zu sagen, damit kann ich etwas anfangen, das ermutigt mich, einen anderen Weg zu gehen. Nehmen Sie das Märchen vom Rumpelstilzchen zum Beispiel. Das ist Ihnen bestimmt geläufig. Der Vater lässt seine Tochter im Stich. Der behauptet dem König gegenüber, meine Tochter kann Stroh zu Gold spinnen. Der König ist hoch erfreut. Eine große Einnahmequelle wird ihm da versprochen. Und er sagt also, wenn es klappt, wunderschön. Wenn es nicht klappt, wirst du sterben. Das arme Kind total im Stich gelassen. Diese Müllers Tochter muss nun etwas tun, was sie überhaupt nicht kann. Sitzt in der Kammer, ist tief verzweifelt. Sie hat wirklich eine Sackgasse erreicht in ihrem Leben. Dann kommt die Begegnung mit dem Rumpelstilzchen, mit diesem Männlein, der ihr dann hilft, diese ganze Sache zu erledigen, Stroh zu Gold zu spinnen, fordert allerdings ein Tribut, fordert, dass das erstgeborene Kind. Ganz häufiges Motiv in den Märchen. Die Müllers Tochter hat dem zugestimmt. Und als das Kind nun abgeholt werden soll, da ist die Müllers Tochter in der Lage, den Namen dieses Männleins zu benennen. Das finde ich einen ganz, ganz spannenden Moment. Da ist die Müllers Tochter in der Lage, das, wovor sie am meisten Angst hat, ihre größte Bedrohung, ihre größten Schmerzen, mit einem Namen zu versehen. Und sie sagt, mein Schmerz heißt Rumpelstilzchen. Und wenn wir in der Lage sind, das, wovor wir am meisten Angst haben, was uns am schwersten ist, was ein großes Gewicht auf in unseren Gedanken sind, wenn wir in der Lage sind, das auszusprechen, anderen Menschen gegenüber mitzuteilen, dann haben sie ja wahrscheinlich auch schon alle die Erfahrung gemacht, dass die Angst ein Stück beherrschbarer, leichter wird, dass es ein Stück Befreiung ist, wenn man das aussprechen kann, wovor man am meisten Angst hat. Das passiert in diesem Märchen. Und diese Übertragung, die gar nicht bewusst sein soll, die vielleicht unbewusst ist, die je nach Altersgruppe auch verschieden sein kann, öffnet unser Interesse an den Märchen, und zwar quer durch alle Altersgruppen. Ich will noch mal kurz ein anderes Märchen nehmen, das Märchen von Hans im Glück zum Beispiel. Die kleineren Zuschauer, wenn ich das spiele, und ich spiele es relativ märchengetreu, obwohl ich natürlich eigene Interpretationen reinbringe, die freuen sich an der Tauscherei. Ganz toll, der hat seinen Klumpen Gold, haha, jetzt hat dein Pferd viel besser. Die machen diesen ganz naiven Weg, naiven Anführungsstrichen mit. Die älteren Kinder, die sagen dann, um Himmels Willen, er lässt sich ja betrügen. Der arme Kerl, der wird ja ausgenommen. Die jungen Erwachsenen, das erlebe ich auch oft, wenn ich in Schulen spiele, so die jüngeren Lehrkräfte, die sagt, nee, wir mögen das Märchen eigentlich nicht, denn er wird ja immer betrogen. Das ist ja gar keine positive Geschichte. Und die Älteren, wie meine Mutter, als sie als hochbetagte Seniorin sich das im Altersheim angeschaut hat mit ihren Freundinnen, die sagte dann, als der zum Schluss seinen Brocken, seinen Steinbrocken hatte, dann zum Glück, und dieser Steinbrocken fiel endlich in den Brunnen und er war diesen Steinbrocken los. Da sagte meine Mutter dann, ja, so ist es. Also jede Altersgruppe nimmt diese Märchen anders wahr, nimmt sich das raus, was für ihren eigenen Erfahrungsbereich wichtig ist. Die Alten und die Jungen. Das ist ähnlich wie wenn wir Gedichte lesen. Wir können Gedichte lesen, jeder hat andere Bilder dabei, jeder hat andere Assoziationen dabei. Und das ist gerade das Bereichernde an den Gedichten. Wir können, das ist auch das Wunderschöne an den Märchen, sie sind kurz und knapp und laden ein zu der großen Freiheit der Betrachtung, wie immer ich es will. Es gibt keinen moralischen Zeigefinger, es gibt keinen Hinweis, du musst das jetzt so verstehen, sondern wirklich eine große Freiheit der ganz persönlichen Anschauung. Es gibt natürlich in den Märchen auch viel grausame Dinge und viel schreckliche Dinge. Schneewittchen zum Beispiel, was ich jetzt gerade im Kuddelmuddel spiele, eine furchtbare Geschichte. Also die Mutter versucht ihre Tochter 1, 2, 3 Mal zu ermorden. Die Tochter muss fliehen. Sie gerät in irgendeine zweifelhafte Gesellschaft von Zwergen irgendwo im Wald. Man weiß gar nicht, was das sind, diese Zwerge, und was die da eigentlich tun. Und schließlich gelingt es der Tochter, aber Selbstjustiz zu üben. Und die Mutter muss in rotglühenden, eisernen Schuhen, furchtbar, so lange tanzen, bis sie total erschöpft zu Boden sinkt und stirbt. Ist das eine grauenhafte Geschichte? Oder ich weiß nicht, ob Sie das Märchen kennen, wie die Kinder Schlachten spielten. Furchtbar. Furchtbar. Der Vater, ich will es nur ganz kurz, ich mache es jetzt nicht wörtlich, der Vater schlachtet ein Schwein, die Kinder sehen das und sagen am nächsten Tag, ach, das spielen wir jetzt auch. Ich bin der Metzger, du bist das Schwein. Und der Junge, der den Metzger spielt, holt sich ein Scharfmesser und sticht es dem Jungen, der das Schwein spielt, ins Herz. Die Mutter ist inzwischen oben in der Wohnung im Haus und badet das jüngste Kind. Da hört sie das Geschrei auf dem Hof, läuft runter, sieht, was vorgefallen, zieht dem Buben, der den Schwein gespielt hat, das Messer aus dem Herzen, stößt es dem anderen in den Hals. Da fällt ihr ein, ach Gott, ich habe ja mein Kleines oben, läuft die Treppe rauf, da ist das Baby inzwischen im Zuber ertrunken. Die Frau wird so traurig drüber, dass sie sich nicht hat trösten lassen wollen von ihrem Gesinde, sondern hat sich erhängt. Am Nachmittag kam der Vater von der Arbeit nach Haus, sah, was vorgefallen und starb vor Gram. Eine grauenhafte Geschichte. Die Märchen, da ist nichts von Aufbruchstimmung, da ist gar nichts. Die Märchen haben in all ihrem Bilderreichtum verleugnen sie nie die Dunkelheit des Lebens. Sie verleugnen nie die Lebenskatastrophen. Die sind immer wie ein Tableau dahinter. Und wir wissen das ja auch. Also unser Leben endet mit dem Sterben. Wir alle erleben Verluste. Wir alle erleben Verbrechen. Also wir brauchen nur in die Zeitung zu gucken oder ins Fernsehen. Und wir sehen die schrecklichsten Dinge, auch wenn sie manchmal weit weg sind. Aber manchmal sind sie direkt um uns. Wir sagen, wie kann so viel Unglück passieren? Wir haben es doch gar nicht verdient. Grauenhaft. Die Märchen verschweigen das grauenvolle Leben nicht, sondern sie zeichnen es in einfachen Bildern. Das sind alles Bilder. Die Sprache ist reduziert auf einige wenige prägnante Bilder. Unsere Nachrichtenwelt, unsere Fernsehwelt bringt andere Bilder. Die bringt intensive Nahaufnahmen, nur nicht von Kriegsgeschehen. Das ist dann immer die Nachtinfrarotkamera. Aber wenn irgendwo ein Erdrutsch passiert und jemand seine Hand noch aus der Erde rausstreckt, dann wird gerne eine Nahaufnahme auf diesen sterbenden Menschen gehalten. Und das, weil die sich diese Meldung gut verkaufen lässt. Also das ist grauenhaft, grauenhaft, grauenhaft. Das Leben ist nicht fröhlich. Aber was die Märchen auf der anderen Seite bringen, sie bringen einen Punkt, wo man nachdenken kann. Warum passiert das in diesem Märchen, als die Kinder Schlachten spielten? Warum ist diese Abfolge so? Warum finden alle Beteiligten nicht einen Punkt, da auszusteigen? Also es gibt so eine Situation, wo jeder zum Nachdenken gezwungen wird, mit diesen einfachen Bildern. Ja, die Grimms haben übrigens dieses Märchen rausgenommen aus ihrer Sammlung. Es erschien 1825, glaube ich, dann haben sie es wieder rausgenommen, weil der Protest zu groß war. Das können wir unseren Kindern doch nicht vorsetzen. Das ist grauenhaft. Die Grimms haben dann geantwortet in einem Brief an einen Freund, ich weiß nicht, wer das war, ich glaube auch von Arnim, da haben sie geantwortet, aber hör doch mal, dann dürfen wir unseren Kindern doch die Bibel auch gar nicht mehr vorlesen. Denn was da an schrecklichen Dingen erzählt und berichtet wird, das ist doch im Grunde genommen genauso oder viel, viel grausamer als das, was wir in unseren Märchen erzählen und mitteilen. Also es gibt ein Tableau des Unheils, aber auf der anderen Seite erzählen die Märchen auch immer etwas von Hoffnung, von Witz, von Lebensfreude, von Klugheit. Der Arme setzt sich gegen den Reichen durch, der Schwache setzt sich gegenüber dem Starken durch. Es gibt immer diese Aufbruch- und Freudesituation auch. Und es gibt immer ganz was Kleines, der Fokus liegt auf den kleinen, einfachen Dingen. Und es gibt den Aufbruch dieser kleinen Dinge zu einer hoffnungsvollen Zukunft. Das ist, finde ich, das Spannende an den Märchen. Ich meine auch, dass diese Dinge in dem Märchen vom Aschenputtel gibt es die Szene, wo Tauben der Mutter, der Stiefmutter und den beiden Schwestern die Augen aushacken. Ich glaube, das ist nur ein Bild. Ich glaube, damit ist gar nicht der Realismus gemeint, dass eine Taube sich ins Gesicht setzt und die Augen aushackt, sondern es ist ein Bild, was viel mächtiger ist als die Sprache, diese Menschen, die so verbittert sind, wie die Stiefmutter, die ja ihren eigenen Töchtern befohlen hat, sich zu verkrüppeln, um eine Karriere zu machen. Und wenn wir es in unsere heutige Situation übertragen, wie verkrüppeln wir häufig unsere Kinder, indem wir sie zu Modecasting-Shows schicken und ihnen den dreijährigen Mädchen schon beibringen, dass sie rote Fingernägel tragen sollen und sich ganz schick und elegant machen müssen. Grauenhaft. Das ist diese Aschenputtelverstümmelung, meine ich. Und diese Menschen, die so verbittert ihren Lebensweg gehen und nur ihre Karriere sehen, sind letztendlich verstümmelt und blind. Das ist ein Bild dafür in dem Märchen vom Aschenputtel, glaube ich jedenfalls. Also es gibt Bilder, die stärker sind als jede Sprache, die einfach eindrücklich sind, die ganz tief in die Herzen gehen. Nehmen Sie Bibeltexte, es gibt ja auch viele Märchen in Bibeln, da sind genau diese Bilder. Gibt es das Bild vom Brunnen, gibt es das Bild von der Wüste, gibt es das Bild vom sprechenden Esel, der den Engel des Herrn sehen kann, während der größte Prophet Biliam nicht in der Lage ist, Gottes Stimme zu hören. Also ganz ein Esel, der plötzlich mit dem Menschen spricht, wunderbare Märchenstoffe in fast allen religiösen Überlieferungen, ganz egal welche Religion überhaupt. Und diese Märchen und diese Überlieferungen haben ganz viel gemeinsam. Ich will nur noch eins zum Schluss sagen. Hier gibt es ein wunderschönes Buch, Büchlein Weisheit und Mystik der Chassidim. Nun, was hat das mit den Märchen zu tun? Aber es gibt eine sehr schöne kleine Geschichte, eine chassidische Geschichte. Wie soll man Geschichten erzählen? Und wie soll man Märchen erzählen? Der Großvater ist krank und gelähmt und liegt im Bett. Und die Enkel kommen zu ihm und sagen, Großvater, erzähl doch mal die Geschichte von dem Rabbi so und so. Der Rabbi so und so konnte sehr gut tanzen und sehr gut erzählen. Der Großvater, so krank wie er ist, richtet sich auf in seinem Bett mühsam und fängt mühsam an zu erzählen und sich die Dinge ins Gedächtnis zu rufen und Worte zu suchen und auszusprechen, und es quält ihn und er tut sich schwer, und langsam zählt er immer intensiver, immer reicher, immer bunter, immer lebendiger, so dass er überhaupt nicht mehr gelähmt ist und sein Bett auf und niederspringt, und kaum war die Geschichte erzählt, legt er sich erschöpft wieder hin. Ja, das ist gewissermaßen mein Schlusswort.
Vielen, vielen Dank für diesen ersten Input in dieses Thema. Ich lade Sie jetzt ein, mit Herrn Kuchter zu reden. Ihre Gedanken, Ihre Ideen, ich glaube, das ist sehr unterschiedlich, mit welchem Hintergrund man herkommt, ist es interessiert. Es können persönliche Geschichten sein, es können Fragen sein. Ich glaube, wir gestalten das halt sehr, sehr offen und frei, und jeder kann von der Leber wegbringen, was er möchte. Nur sich kurz vorher melden, damit wir das in der Reihenfolge haben.
Ich habe einen Gast vergessen.
Dann wollen wir den noch vorstellen.
Damit Sie ungefähr wissen, was ich so treibe überhaupt. Dies ist einer der Zwerge aus dem Märchen vom Schneewittchen und den sieben Zwergen. Das sind also, er ist klein, die Königin selbst ist groß, die Figuren sind größer, sind lebensgroß wie Kinder. Und an diesem Zwerg möchte ich kurz deutlich machen, was mir wichtig ist, übrigens beim Märchen erzählen. Ich versuche, Klischees zu vermeiden. Meine Prinzessinnen sind alle irgendwie komisch. Die sind nie so schön. Also ich möchte keine Warenhausästhetik, keine, wie heißen die, Barbie-Ästhetik oder so in den Märchen haben, sondern ich möchte Figuren haben, mit denen sich die Kinder aus ihrer Alltagswelt auch identifizieren können. Und die Zwerge sind keine niedlichen Gartenzwerge, sondern die Zwerge sind eben, ja, dieses Gesicht habe ich von einem Mitglied meiner Familie genommen, meiner großen Familie. Und es gibt manche Leute, mein Nachbar in dem kleinen Dorf, wo ich meine Werkstatt habe, der sagte freundlicherweise zu mir vor kurzem, Kuchter, du siehst deinen Puppen immer ähnlicher. Ich nehme mich da selbst also nicht aus. Die habe ich gefertigt, ja. Danke. Naja, so toll ist auch nicht. Er hätte mich doch ein bisschen schöner machen können, wie ich aussehe. Hier die dicken Backen, Segelohren, was.
Haben Sie die gefertigt oder ist das ein Geheimnis? Darf man das erfahren oder ist das ein Geheimnis?
Das ist mein Onkel Max.
Ach, Ihr Onkel.
Aha. Ein Bruder meines Großvaters.
Ah, ja. Danke.
Und weiter da?
Er ist schon lange verstorben. Okay. Ich habe ihn nur in sehr, sehr schöner Erinnerung, weil er sprach dem Alkohol zu, was großes Problem war, natürlich für den Rest der Familie, aber für uns Kinder war das ganz toll, wenn er bei Familienanlässen irgendwann unter den Tisch krabbelte und mit uns da spielte und lauthals sang, ich bin Max der Schlachter, mein Vater war ein Schlachter und ich bin Max sein Sohn. Mehr erinnere ich nicht, aber ich war so 7 oder so, als er starb. Aber wir haben ihn doch sehr geliebt.
Und zwar die Frage des sogenannten modernen Märchens. Die Märchen sind sehr alte Stoffe. Die Frage, gibt es moderne Märchen oder ist das sozusagen eigentlich nur mehr Abguss? Die modernen Filmindustrie, die zum Beispiel auch Harry Potter, denke ich, und etc. Ist das nur sozusagen ein schlechter Abglanz der alten Märchen? Oder wie sehen Sie das?
Ich traue mir da eigentlich gar kein Urteil zu. Diese modernen Stoffe, märchenhaften Stoffe, weisen ja auf ein ganz großes Bedürfnis hin. Ein Bedürfnis des Publikums über verschiedene, bei Harry Potter ganz besonders, sowohl der Kinder ab 10 oder ab 8, bis hin zu den Erwachsenen bis 70, sich mit wunderbaren Dingen und Märchenstoffen zu beschäftigen. Auch hier gibt's ja das Prinzip der Schwache, eben dieser Harry, der sich gegen unheimliche Mächte wehren muss und immer wieder siegt, aber auch immer wieder neu bedroht wird, bis er nachher zum Ende dann seinen bösen Gegenspieler auch unter eigener Verletzung überwinden muss. Also auch eine märchenhafte Geschichte kann die Märchen nicht verdrängen, weil die Märchen leben ja davon, dass sie ganz knapp und klar in ganz einfachen Bildern berichtet werden, während die romanhaften Erzählungen ja viel, viel ausschweifender und viel weiter sind. Und der Reichtum der Märchen liegt eigentlich in der Knappheit. Und das können diese großen Geschichten natürlich nicht machen. Und je knapper und einfacher und reduzierter, desto intensiver auch als für das eigene Erleben, für das eigene Nachvollziehen und Hineindenken. Ich weiß nicht, ob Sie das Märchen kennen von der Unke. Unke ruft, hu, hu. Mädchen spricht, Unke, hast du Schwesterchen Rotstrümpfchen nicht gesehen? Unke sagt, nee, ich auch nicht. Wie du denn? Märchen ist vorbei. Aber ich finde spannend bis dahin aus. Ein kleines Bild, ein Mädchen auf der Suche, trifft auf irgendein Wesen, das aus einer anderen Welt zu kommen scheint und irgendetwas suggeriert und wir wissen nicht was. Wir spüren die Gefahr, wir spüren auch die Kraft. Also die großartigen Jugendbücher oder märchenhafte, fantastische Literatur kann diese Präzision und diese Feinheit und das Bedenken des Kleinen, es gibt ja viele kleine Dinge, die in den Märchen eine Rolle spielen, die Linsen in der Asche, eine Bohne, ein Strohhalm, kann das nicht ersetzen. Und ich glaube, dass das Bedürfnis nach den einfachen, schlichten, komprimierten, fast gedichthaften Märchen wird bestehen bleiben und die auf der anderen Seite auch das Bedürfnis nach fantastischer Unterhaltung. bei Harry Potter ist ja noch eine auch literarische schöne Geschichte und viele Science-Fiction-Dinge sind ja nun auch, oder andere fantastische Erzählungen sind ja eher billig geschrieben und schnell geschrieben, gell? Aber ich möchte auch nicht nur alleine antworten. Also, Sie haben da bestimmt auch eigene und viele Gedanken dazu.
Mich würde das interessieren, weil Sie gerade gesagt haben, die Sprache in den Märchen ist also schön, diese Knappheit. Und Puppenspieler machen dann aber doch viel mehr draus. Und ich frage mich manchmal, ob nicht die Kinder sich mehr Bilder eigene machen können, wenn man es erzählt. Und dann gibt man ja auch was vor durch die Gestaltung, wie das ausschaut. Und erlebe aber dann selber auch, wenn ich ein Puppenspiel anschaue, das Faszinierende, wenn diese Figuren, die so archetypisch sind, auf einmal was Persönliches oder Menschliches bekommen. Wie gehen Sie damit um oder Ihre Gedanken dazu?
Ja, das ist wirklich ganz, ganz schwierig. Also die Schönheit der Märchen möchte ich bewahren und nicht zerstören. Aber ich möchte auch die Bilder in meine eigene Sprache übersetzen, meine eigene Bildsprache. Wenn ich an ein Märchen rangehe, denke ich auch zuerst nicht ans Publikum, sondern ich denke an mich selbst. Was ist mir und was ist für mich wichtig? Dann versuche ich, Typen, Charakterfiguren zu finden, die für mich genau in dieses Märchen hineinpassen, die das Archetypische behalten, aber die auch einen Zugang zu unserer heutigen Erfahrungswelt schaffen. Ohne die Sprache zu überstrapazieren oder zu sehr zu modernisieren. Ich liebe diese alte romantische Sprache sehr und ich bemühe mich auch immer, Originalsprache aus den, je nachdem, welche Ausgabe Brüder Grimm dem zugrunde liegt, für die Inszenierung zu benutzen. Und dann bin ich der Meinung, dass Puppenspiel auch eine große Chance hat, weil die Puppen ja auch nur Abbild sind. Genau wie die Märchen Abbild sind, wie die Bilder in den Märchen Symbole sind, sind die Figuren auch eine Symbole, sind keine Individuen, sind keine Menschen. Sie mögen manche Züge von uns Menschen repräsentieren, aber sie sind keine Menschen. Auch das Bühnenbild, wenn ich mein Bühnenbild, die Räume bringe, mache ich es genau wie im Märchen. Ich setze ganz kurz einen Raum neben den anderen, ohne zu dekorieren. Es gibt nur ein Minimum, ich arbeite mit einem Minimum an Requisiten, mit einem Minimum an Figuren, mit einem Minimum an Illusionen, sondern ich bleibe der Erzähler und Spieler, der ich spiele meinen eigenen Eindruck mit den Figuren. Ich spiele mein eigenes Erleben des Märchens mit diesen Figuren. Erstens für mich und zweitens dann für das Publikum, was vielleicht gerne zuguckt. Ich möchte keine Bilder zerstören. Ich möchte allerdings auch keine Klischees anbieten, sondern ich möchte meine Bilder vermitteln, ohne das Publikum zu überlasten. Das ist eine Gratwanderung. Aber auch beim Erzählen habe ich ja viele Möglichkeiten. Ich habe die Möglichkeit, wenn ich das Märchen erzähle von Hänsel und Gretel, dann habe ich die Möglichkeit, die Hexe ganz furchtbar böse sprechen zu lassen. Knusper, Knusper, Knäuschen! Wer knuspert an meinem Häuschen? Die Kinder haben sofort entsetzliche Bilder. Oder ich kann sagen, Knusper, Knusper, Knäuschen. Wer knuspert an meinem Häuschen? Ganz andere Bilder entstehen. Und so habe ich auch als Erzähler, bleibe ich nicht in dieser unmittelbaren Form, die die Kinder vielleicht hätten, wenn sie die Märchen lesen würden, sondern ich bringe meine eigenen Bilder ganz intensiv rein in das Märchen. Oder beim Märchen vom Rotkäppchen. Der letzte Satz ist, und Rotkäppchen nahm sich vor, nie wieder allein in den Wald zu gehen. So heißt es da. Und man kann das so lesen, Rotkäppchen nahm sich vor, nie wieder allein in den Wald zu gehen. Ich kann es aber auch ganz anders vortragen. Rotkäppchen nahm sich vor, nie wieder allein in den Wald zu gehen. Es ist ganz was anderes. Was ist nun gemeint in dem Märchen? Das ist, wie ich gesagt habe vorhin, das Märchen lädt ein, seinen eigenen Erfahrungsschatz die Bilder des Märchens in den eigenen Erfahrungsschatz zu bringen und die Erfahrungen zu verbinden mit dem Märchenstoff. Gefordert ist immer dann eine eigene Entscheidung, eine Auseinandersetzung mit den Merkwürdigkeiten des Märchens und der eigene Weg, ohne etwas vorzugeben. Und genau das versuche ich in der Inszenierung beim Puppenspiel. Ich versuche den Kindern ganz große Freiheit zu geben, aber ich versuche ihnen auch zu zeigen, das Märchen hat was mit eurem eigenen Leben heute zu tun. Wenn sich der Zwerg zum Beispiel, einer der Zwerge, erscheint auf der Bühne und bohrt sich dabei in der Nase und sagt, Moment, ich habe gerade noch zu tun. Kinder finden das, alle Kinder sagen, obwohl sie alle selbst gerne in der Nase bohren. Das ist eigentlich sehr merkwürdig. Aber so versuche ich, eine Verbindung herzustellen über so ganz schlichte Mittel zwischen der Erfahrungs- und Alltagswelt der Kinder und dem, was ich als Märchen präsentiere. Und die Kinder steigen, oder das Publikum, auch das erwachsene Publikum, steigt relativ schnell drauf ein und begibt sich auf eine Ebene, die irgendwo zwischen Fiktion und Realität hin und her schwankt bei den Kindern. Kinder echauffieren sich dann sehr, sehr intensiv und wollen helfend eingreifen, was auch ganz toll ist. Sind also direkt intensiv beteiligt. Und das merke ich auch, wenn ich zum Beispiel ein Märchen für Kinder vorlese, merke ich auch diese intensive Beteiligung. Aber ich habe auch dort die Möglichkeit der Interpretation, die ich den Kindern dann vorgebe. Es ist eine Gratwanderung.
Eine Frage da direkt im Anschluss. Diese Interpretation, die ja schon auch wichtig ist und das darüber nachdenken, hat das noch Platz und Raum und wie passiert das? Also ich erlebe es ja oft, dass Kinder schon sehr überflutet sind mit diesen Geschichten und dann gibt es Fernsehen und dann gehen wir ins Theater und dies und das und dann lesen wir was vor und das wird sehr schnell und sehr viel. Und ist da noch Raum und wie machen Sie das? Diese Auseinandersetzung.
Also ich versuche ja so reduziert wie möglich zu arbeiten. Je weniger, desto besser. Weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass eine Überflutung genau das Gegenteil bewirkt. Ich gebe mal ein Beispiel. Ich fange meistens ritualisiert an bei den Spielen. Die Kinder, da mögen also 200 Schulkinder sitzen, aufgeregt, vierte Schuljahr, dritte Schuljahr, laut, einige wollen zeigen, hier sind wir, und da kommt jetzt Puppentheater, ach, interessiert uns überhaupt nicht. Und ich fange dann damit an, dass sich die Runde sitzt und ist mordsmäßig laut. Und ich gehe ganz langsam auf die Bühne, halb mit dem Rücken zum Publikum, und guck auf den Fußboden, es gibt auch andere Einstiege, aber ich mache das jetzt mal als Beispiel, und heb ganz langsam so ein kleines Stückchen Puzzle oder Papier oder gar nichts Sichtbares hoch und guck's mir an. In dem Augenblick werden alle Kinder still. Also es muss kein Lehrer sagen oder diese Stillzeichen oder Münchenhaltenzeichen geben, sondern die Neugier der Kinder, die ist plötzlich so intensiv, weil da vorne etwas passiert, was sie sehen möchten. Und je weniger ich mache und je weniger ich tue, desto ruhiger werden die Kinder. Und dann gibt es irgendwann einen Augenblick, wenn ich diesen Puzzle hochgehoben habe, ich lasse ihn auf die Hand fallen, puste ihn weg, Kinder sind mucksmäuschen still und ich gucke sie ganz erstaunt an und sage, ihr seid ja so leise. Und dann kommt es als nächstes, warum seid ihr so leise? Das habt ihr das extra so geübt, das ist toll, großartig macht ihr das. Und dann habe ich beim Reinkommen schon manche Kinder gesehen, die also ganz viel Aufregung mit sich bringen und ganz viel zeigen müssen, ich brauche die Aufmerksamkeit, bitte, bitte nimm mich wahr. Und das sind dann Kinder, die ich dann anspreche und sage, wie heißt du gerade? Tu mir bitte einen Gefallen. Sei du mal bitte ganz, ganz leise und ihr anderen hört mal zu. Hat man eine schöne, runde, geschlossene, ruhige Märchenatmosphäre. Nichts Überflutetes, sondern die Kinder nehmen das ganz Reduzierte wahr und mit großer Begeisterung. Ich glaube, sie nehmen es viel begeisterter wahr, als wenn ich einen mordsmäßig pompösen Anfang machen würde. Und ich glaube, dieses einfache Reduzierte der Märchen und die einfache Theatersprache und diese dialogische Theatersprache mit ganz einfachen Mitteln, die schafft einen bleibenden Eindruck bei den Kindern. Ich kann da mehrere Dinge sagen, die mich sehr berührt haben. Ich habe vor kurzem in Bremen gespielt, in einer Schule, nicht die Bremer Stadtmusik, ein anderes Stück. Da kam eine Lehrerin zu mir und sagte, haben Sie 1984 in Varel bei Bremen des Kaisers Neue Kleider gespielt? Und da sagte ich, ja. Da sagte, da war ich im vierten Schuljahr, da habe ich mitgespielt. Das hat mich sehr, sehr gefreut. Oder ein andere Begebenheit, dass ich von Bekannten gehört habe, dass der schon erwachsene Sohn an einem Haus vorbeigegangen ist mit seinen Eltern und gesagt hat, da war der Wolf. Vom Wolf in Sieben Geistern, was ich da gespielt habe. Also ich glaube, es sind Eindrücke, die einfach tief sinken. Will ich jedenfalls hoffen. Manchmal gelingt es, manchmal gelingt es nicht. Aber das ist das, was ich mir wünsche, dass dieses einfache, reduzierte Spiel wirklich, also irgendwo hängen bleibt, irgendwas bewirkt.
Da hinten eine Frage?
Eine Frage. Ich kann mich beim besten Willen nicht erinnern, dass bei den Brüdern Grimm in der Nase gebohrt worden wäre. Bitte korrigieren Sie mich, falls ich mich irre. Ich möchte eine Anschlussfrage dran stellen. Wie halten Sie sich sozusagen eng ans Original oder genehmigen Sie sich die Freiheit zu interpretieren?
Ich interpretiere. Ich interpretiere, ich sehe meine eigenen Bilder, wenn ich dieses Märchen der Brüder Grimm lese, zum Beispiel, wenn ich den Wolf und die sieben Geißlein nehme, wie stelle ich mir den Wolf vor? Stelle ich mir den als Verführer vor? Stelle ich mir den als wilden Kerl vor? Wie sieht der aus? Ist er groß? Ist er klein? Und dann wähle ich habe ich einen Wolf gewählt, der beides hat. Der sehr, sehr liebevoll sein kann, aber auch sehr gemein. Der sehr bedrohlich sein kann. Das steht so nicht bei den Märchen der Brüder Grimm. Aber ich habe gedacht, so, dieser Wolf, der so clever ist, dass er sich mit dem Teig des Bäckers und dem Mehl des Müllers und der Kreide des Krämers ausrüstet, um die Geißlein zu überlisten, der muss klug sein, der muss auch verführerisch genug sein können hinter der Tür, um die Kinder, also die Geißlein einzulullen. Und er muss aber auch gierig und gefräßig und boshaft genug sein, dass er alle in sich verschlingt. Also muss er ambivalent sein, muss eine sehr liebevolle Seite haben, sehr freundlich lächeln, muss aber auch brutal und bös und kräftig sein. Das ist meine Interpretation.
Da darf ich vielleicht gleich eine Anschlussfrage stellen. Ich hatte bei den Märchen der Brüder Grimm immer den Eindruck, als ich sie selbst gelesen habe und dass ich das dann für meine Kinder aufbereiten wollte, dass es eine extreme Schwarz-Weiß-Malerei ist. Die Guten werden sofort erkannt, die Guten siegen am Schluss und die Bösen erkennt man auch innerhalb der ersten fünf Zeilen und die kriegen dann wie die böse Stiefmutter des Schneewittchens dann wirklich knüppeldick am Ende. Diese Schwarz-Weiß-Malerei hat mich eigentlich immer gestört und ich sehe jetzt bei Ihnen ein bisschen dass Sie Farben hineinbringen. Dass man also auch den bösen Wolf gewisse gute Seiten aberkennen kann oder anerkennen kann und dass möglicherweise auch die Guten vielleicht gar nicht einmal so gut sein könnten. Ist das gerechtfertigt?
Der böse Wolf ist natürlich böse. Er frisst die Geißlein auf. Das ist die Gefahr, die hinter der Tür steht. Die Mama ist nicht da, die Kinder sind allein. Man kriegt lauter Ratschläge, der Vater ist irgendwo. Was ist hinter der Tür? Ich weiß nicht, ich kenne als Kind sehr gut die Angst im Treppenhaus, wenn da nur eine 20-Watt-Birne brannte und oben auf dem Dachboden war es dunkel, im Keller war es auch dunkel. Was ist hinter den Türen, was ist in den Ecken? Also dieses Märchen ist ein Angstmärchen und dieses Märchen handelt von der Überwindung der Angst. Und da muss der Wolf, muss da eben auch eine Gefahr sein. Und er muss dann auch überwunden werden und er muss in den Brunnen fallen. Das Fallen in den Brunnen ist auch nur ein Bild. Das wird ja nicht in allen Details gezeigt, wie er nun von oben nach unten ins Wasser stürzt, 80 Meter tief, dann mit einem großen Platsch unten der Bauch platzt auf, die Lunge geht auseinander, die Augen quillen raus. Also diese Details könnte wunderschön ein Film zeigen. Machen die auch gerne. Aber im Puppentheater und im Märchen erzählen, wie ich das mache, möchte ich das nicht. Aber der Wolf ist böse und muss zugrunde gehen, weil er ein Bild ist. Ein Bild für die Gefahr, die überwunden werden muss. Genau wie die Tauben, die Augen aushacken. Das ist auch ein böses, brutales Bild. Es ist auch eine Schwarz-Weiß-Malerei, dass die Stiefmutter so sehr böse ist. Aber das ist die Frau, die ihre Kinder verkrüppelt. Und in unserer Lebensrealität ist, ich habe gerade vorgestern einen Bericht nochmal gelesen in der Zeitung über den Brand in der Textilfabrik in Bangladesch. Anfang Januar. Ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern. 120 Menschen sind dort verbrannt worden. Das war ein sehr langer Bericht, wo erstens gesagt wurde, dass die Arbeiter oder Arbeiterinnen dieser Fabrik 14 Stunden am Tag arbeiten mussten, wenn Hochsaison war. Dass zweitens die Türen zugeschlossen wurden, damit keiner rausging, bevor er seine 14 Stunden drin gearbeitet hatte. Dass drittens diese Arbeiterin 28 Euro pro Monat verdient haben, womit sie ihre Familien überhaupt nicht ernähren können. Dass viertens, als es Feueralarm gab, das Management gesagt hat, nee, wir schließen nicht auf, wir löschen das Feuer, ihr bleibt da und arbeitet, wir müssen unser Soll erfüllen. Dass fünftens Menschen dann verbrannten, weil die Türen verschlossen waren. Nur einige wenige haben sich rausretten können. Dass sechstens viel mehr als 120 Menschen drin verbrannt sind. Die Fabrikleitung hat behauptet, es gäbe, die Unterlagen seien auch verbrannt, um sich vor Ansprüchen zu schützen. Jede Familie, die einen Menschen verloren hat, hat dann eine Summe bekommen im Wert von 5.400 Euro in indischen Rupies. Dieses Geld ist ihnen aber nicht ausgezahlt worden, sondern auf eine Bank transferiert worden. Und die haben das Recht auf die Zinsen von dieser Summe. Die Bank liegt aber in einem Ort, der 8 Autostunden weit entfernt ist, sodass niemand von den Familien der Armen in der Lage ist, dahin zu kommen. Und das ist böse. Das ist schlicht und einfach böse. Und da gibt es zig, ich habe heute zufällig noch mal im Internet Handicap die Seite gesehen, Kinder, die durch Landminen oder Streubomben verletzt werden, Gliedmaßen verlieren. So. Wenn Sie auf diese Seite gucken, das ist böse, da gibt es nichts zu beschönigen. Und das ist das dunkle Tableau der Märchen. Es gibt diese Bosheit, aber auf der anderen Seite muss auch die Hoffnung zur Lebensfreude und zum Wachstum drin sein. Das machen die Märchen. Und das ist auch hier eine Gratwanderung. Ich will keine grässlichen Bilder zeigen, sondern ich will sagen, es gibt das Dunkle, aber es gibt auch die Lebensfreude und die Kraft und den Witz und den Humor und das Spiel und den Tanz und das Lachen, sodass der gelähmte Großvater im Bett aufspringen kann und voller Freude die Geschichte erzählen kann.
Und wie sieht es damit aus, dass ja doch immer die ähnlichen Figuren ähnlich besetzt sind, also die böse Stiefmutter, die eigentlich, soweit ich mich erinnern kann, in fast allen Märchen böse ist, und der böse Wolf und die alte Frau, die eine Hexe ist, dagegen auch immer ähnliche Figuren das Gute verkörpern. Was bedeutet das für unsere moderne Zeit, wo wir eigentlich darüber wollen, dass wir alles in ein Kästchen stecken und schon vorverurteilen?
Also die Produzenten der Landminen und diejenigen, die die Streubomben einsetzen, da kann ich nichts sagen. Also ich verurteile euch nicht. Das sind für mich böse. Und unsere Aufgabe ist dagegen aufzustehen und zu sagen, das ist schlecht und das wollen wir nicht. Leider tendieren wir Menschen, mich inklusive, ja häufig zur Indifferenz und zu sagen, man kann ja doch nichts machen und so. Und der Mut, also dagegen aufzustehen, das haben wir selten oder immer in einem nicht ausreichenden Maße. Das gibt, auch die bösen Figuren sind ja nur Abbildhaften dessen, was uns im Leben als Böses begegnet. Die Krebserkrankung, die zum Tode führt, der Unfalltod der Mutter. Die Eltern gehen auseinander und die Kinder sind total hilflos, weil sie zerrissen sind. Kriegseinbrüche. Oder wir müssen gar nicht weit zurückgehen in die jüngere Geschichte, wie eine ganze Nation industrialisiert ermordet wurde. Also jetzt in unserer deutschen Geschichte. grauenhaft und böse. Da gibt's nichts zu beschönigen. Aber als Gegengewicht ist die Hoffnung, die Lebensfreude, eben wie gesagt, der kranke Großvater, der tanzt im Bett.
Einen Moment noch, bitte.
Ich bin als Kind, als Vorschulkind, ziemlich klein noch, in ein Schwimmbecken gefallen. Meine Mutter hat gerade die Badesachen zusammengeräumt und ich wollte unbedingt noch mal bis nah hingehen und fiel irgendwie rein. Und ich war mir total sicher, ich weiß das heute noch szenisch genau, dass ich bei der Frau Holle bin jetzt. Das hat mich geschützt. Ich wusste, wo ich war. Und im Nachhinein zu erzählen, also wie furchtbar was passiert ist, hat meine Mutter mir im Kopf gestellt, also die einfachsten Regel gemacht, dass halt wieder alles rauskommt. Und ich konnte gleich sagen, was ich erlebt habe, aber nichts davon, dass ich Wasser geschluckt hätte oder ich weiß nicht was, Verlust gekriegt hätte oder sonst was. Also enorme Hilfen, ja. Also eine so Art Schwellengefühl habe ich scheinbar da gehabt. Zum Zweiten fällt mir noch auf, ich habe viel mit Leuten zu tun, mit Gespräch zu tun. Und wenn Leute, Erwachsene, Jugendliche, Szenen aus ihrer Kindheit erzählen, kommen oft so überraschend die stimmlichen Veränderungen, was einer wie, wann, wo gesagt hat. Und da war die blaue Schürze von der Oma und klitzekleine Details. Wenn Erwachsene Streitereien erzählen von Ehepartnern oder im Büro oder sonst wo, da kommt kaum was von der Beleuchtung vor oder von den stimmlichen Schwankungen. Da wird immer in der gleichen Schreihöhe oder so geredet. Aber je weiter das so zurückgeht, desto ungefragt oder ungewollter kommen oft so viele schöne Feinheiten raus, sodass ich mir schon denke, also das dürfte schon im speziellen Alter auch ein großer Schatz sein, der da offen liegt und bis später bleibt, aber oft so ganz eigentlich noch gut nützbar ist, ja, weil man oft aus diesen Sachen ganz viel noch wieder auch erfahren oder schöpfen kann oder schöpfbar machen kann. Ja. Und das ist ja sehr, für mich halt sehr was Besonderes oft. Und so ein Dankeschön innerhalb einer Gesprächssituation, also von dem, dass man das erleben kann auch oft, ja, im Gespräch oder mit Menschen.
Die Frau Holle, das ist ja so ein Märchen, mit dem ich mich nicht so gut identifizieren kann. Können Sie mir da helfen? Wie würden Sie das vielleicht ein bisschen anders interpretieren, dass ich da wieder besser mit kann? Weil für mich ist das Bild, die gute, fleißige wird belohnt und die ein bisschen faulere, aber vielleicht auch gemütlichere, und das ist ja auch nicht immer nur schlecht, dass man nicht nur perfekt ist, die wird ganz schlimm bestraft. Habe ich, oder wie kann man das sonst sehen?
Interessant ist der Brunnen für mich und das Leben dieses Mädchens, bevor sie in den Brunnen steigt. Es war ja grauenhaft. Wurde ihr gepiesackt, getriezt, gemobbt. Sie hat, ihr Selbstwertgefühl war vernichtet. Also ein Kind, dem alles Selbstvertrauen und alle Lebensfreude genommen wurde. Und sie begeht Selbstmord. Sie springen in den Brunnen. Mag nicht mehr. Aus, vorbei, will nicht mehr, ich will nicht mehr da sein, ich bin ungeliebt, ich liebe mich selbst nicht, sie springt in den Brunnen. Und dort erlebt sie etwas Neues. Nach all diesem Schrecken ist sie nun tot, ich weiß es nicht, erlebt sie etwas Neues. Sie begegnet dieser Frau Holle, soweit ich weiß, gibt es dieses Bild von der Frau Holle mit der großen Nase und der Warze und dem einen Zahn schon schon in der griechischen Mythologie und auch in der altägyptischen Erzählwelt und Sagenwelt spielte so eine Mann-Frau-Gottheit schon eine große Rolle. Ich kann das jetzt nicht genau nachvollziehen. Müsste ich recherchieren, nochmal nachlesen. Aber sie erlebt da irgendetwas Essentielles und kriegt ihren Lebenswert wieder zurück und kommt mit neuer Kraft, wird neu geboren, findet etwas Neues. Die Schwester hingegen, die war ja ein Überflieger. Die hat alles bekommen, was sie wollte. Die war total toll und schick und geliebt und gemocht. die geht mit dieser Haltung in den Brunnen, versucht das nachzuvollziehen, muss das natürlich scheitern. Also ist das nun die brave Fleißige, die belohnt wird, oder ist es der Mensch, der am Boden liegt, der ganz, ganz fertig und erschöpft und verzweifelt ist und Selbstmord macht und kein Lebensgefühl ist? Der Ärmste, das Mädchen, die Ärmste der Armen, wird sie belohnt, weil sie fleißig ist, oder wird sie belohnt, weil sie einfach einen Neuanfang macht? Ich weiß es nicht. Man müsste da noch lange über das Märchen nachdenken. Wenn Sie drüber nachdenken, werden Sie vielleicht entsprechend andere Bilder finden. Ich sehe nur diese 1:1-Übertragung, wäre für mich nicht stimmig. Also genau wie viele andere Bilder in Märchen oder in religiösen Texten sich ja nicht 1:1 für mich übertragen lassen, sondern wenn ich in die Bilder einsteige, dann öffnet sich ja eine andere Welt, die eben sprachlich nicht vorgegeben ist, sondern die durch die eigene Imagination dann entwickelt wird. Ich glaube, ich habe übrigens das nochmal zu dem Brunnen und zu dem Frau Holle-Märchen. Ich weiß ja, Sie wissen das ja vielleicht auch, dass Märchen vielfach in Heilungsprozessen eingesetzt werden. Wenn Menschen also sehr große Probleme haben, sei es Alkohol- oder Suchtprobleme oder psychische Probleme jeglicher Art, dann sind diese Märchen ja häufig auch eine Möglichkeit, um Menschen zu einem neuen Empfinden und neuen Besetzen ihrer Lebensstationen zu bringen. Also Märchentherapie, das ist nur ein Thema. Ich habe da überhaupt keine Ahnung oder bin da wenig informiert, aber ich weiß, dass es eine Unmenge an Literatur darüber gibt und eine Unmenge an Erfahrungen auch gemacht worden sind. Vielleicht weiß der eine oder andere von Ihnen mehr darüber, aber das ist ein ganz, ganz spannender Bereich. Ich weiß aber auch von Märchenseminaren, von einem dramatischen Rollenspiel, dass Erwachsene, wenn sie nach dem Lieblingsmärchen aus ihrer Kindheit gefragt werden und sie diese erzählen, die Stimme ändert sich, manche werden zu Tränen gerührt, weil sie plötzlich ihre Situation wiederfinden in den Märchen. Aber dazu kann ich wirklich nicht so sehr viel sagen, außer das, was ich selbst zu mir imaginieren kann.
Dankeschön.
Ich habe noch eine Frage zu den Rollenbildern, die in den Märchen geschildert werden. Denke jetzt in erster Linie an Andersen, weil ich mich gerade mit der Prinzessin auf der Erbse beschäftige. Und ja, da dieses Motiv sehr stark zum Tragen kommt, die Mädchen, die einen Prinzen kennenlernen wollen und der Prinz, der im Grunde auch nicht wirklich eine Wahlfreude hat, weil die Königin, also seine Mutter, da sehr bestimmend auftritt. Könnte man diese Geschichten, die sowieso im Fernsehen reproduziert werden, nicht anders erzählen? Wie geht es Ihnen mit diesen Rollenbildern in den Märchen?
Ich habe die Prinzessin auf der Erbse auch also in meinem Repertoire und spiele das Märchen sehr, sehr gerne. Für mich ist das eine Außenseitergeschichte. Ein typisches Migrantenschicksal. Ja, Boat People. Dieses Mädchen, das ist eine arrivierte Gesellschaft, König, Königin, Prinz, der Hofstaat, also unsere saturierte Bundesrepublik oder die EU. Und da kommen jetzt übers Mittelmeer lauter mittellose Leute, total verzweifelt, hoffnungslos und wollen irgendwo entweder eine politische Sicherheit haben, nicht in einem Bürgerkriegsland leben, was zu essen haben. Das ist diese Prinzessin, die da mitten im Gewitter durchnässt und ganz grässlich zugerichtet da vor der Tür steht und sagt, lasst mich rein. König und Königin sind beide furchtbar entsetzt. Hikit. So ein schmuddeliges Kind, da passt überhaupt nicht in unsere soziale Schicht, ist ja nur ein Sozialschmarotzer, will also an unserem guten Leben teilhaben und wir müssen dafür was abgeben. Und das wollen sie natürlich nicht. Der Prinz ist da dann schon etwas offener, der ist neugierig, der ist auf der Suche, der ist nicht so festgefahren. Dann kommt diese Geschichte mit der Erbsenprobe, das ist ja auch nur ein Bild, das uns einlädt zu sagen, das ist ja ein Kunstmärchen. Es gibt auch ein Grimms-Märchen dazu, die Erbsenprobe heißt das. Aber dieses Bild lädt uns ein zu sagen, dass innere Werte oder der Wert des Menschen oder das Menschliche, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, nicht nach dem äußeren Eindruck zu bewerten sind, sondern die menschliche Kraft, die innen drin sitzt, die Sensibilität, die Empathie, das Mitgefühl, die menschlichen Bedürfnisse, die sind ja alle gleich, wir haben ja alle dieselben Bedürfnisse. Wir wollen geliebt werden, wir wollen was zu essen haben und wir wollen autonom sein. Wir wollen uns leben können. Und dass die alle, dass die gleich sind, ganz egal, ob es ein Flüchtlingskind aus Afghanistan ist oder aus dem Maghreb oder was weiß ich wo sonst woher. Und jeder Mensch hat ein Recht zu leben. Und jeder Mensch hat ein Recht darauf, dass er gesehen wird, wie wunderbar er ist.
Das war nicht ganz meine Frage, da
bin ich nicht
d'accord, sondern ich habe eher gemeint, so dieses Ideal so zu stilisieren, ich möchte gern eben den Prinzen heiraten oder so. Oder umgekehrt eben, die Mutter bestimmt, das muss eine Prinzessin sein, deine zukünftige und so. Wie gehen Sie damit um?
Die Prinzessin bei mir ist hässlich. Und der Prinz ist, erst ist er sehr quengelig und gewinnt aber dann seine eigene Kraft, löst sich von dem Elternhaus. Und die Eltern, die lügen nochmal zum Schluss und sagen, so mache ich das jedenfalls. Ach, wir haben es doch gleich gewusst, das ist eine Prinzessin, obwohl sie zu Anfang gesagt haben, ich habe einen Blick dafür, es ist keine Prinzessin. Und dann sagen sie zu den Kindern, ihr habt es nicht geglaubt. Und die Prinzessin ist wirklich so hässlich, dass ich schon erlebt habe, also auch vom Äußeren, sie ist liebevoll, aber hässlich. Wie viele Kinder ja auch. Wunderschön sind, aber nicht den ästhetischen Anforderungen unserer Werbeindustrie entsprechen, unseres Menschenbildes. Und ich habe schon manchmal erlebt, dass in Schulen oder Kindergärten, wenn ich das Märchen gespielt habe, dann war ich schier verzweifelt, weil ich gedacht habe, was habe ich alles falsch gemacht, dass dann Erwachsene zu mir gekommen sind und haben gesagt, also hätten Sie die Prinzessin nicht doch ein bisschen schöner machen können? Man sieht ja gar nicht, dass es eine Prinzessin ist. Also ich versuche, diese Bilder zu zerbrechen. Die Prinzessinnen sind nicht schön. Die Prinzessin, die bei mir mitspielt, im Froschkönig zum Beispiel, das ist wirklich ein verzogenes Einzelkind und sie ist kraftvoll und dreist und setzt sich durch, lässt sich nicht die Butter vom Brot nehmen, wird aber trotzdem immer wieder gedeckelt. Ein ganz normales Kind.
Entschuldigung, das habe ich vorhin nicht gesehen, tut mir leid.
Ja, ich wollte einfach zu Ihrem Beispiel von der Frau Holle noch dazu sagen, dass dich zum Teil im Märchen auch so fasziniert, diese Schärfung der Wahrnehmung. Also ich würde den Weg viel mehr so sehen, dass das Mädchen in Kontakt kommt mit dem Apfelbaum und mit dem Brot, das gebacken wurde. Und das ist ja ein Motiv, das so häufig auch vorkommt, wenn eine Figur sich auf den Weg begibt, irgendeine Aufgabe zu lösen und sie trifft dann auf den einen oder auf den anderen, dem sie das letzte Stück Brot geben soll. Also mich fasziniert sozusagen diese Möglichkeit, dass es Wege von außen auf die Protagonistin zukommen und die auch Hilfsmöglichkeiten darstellen, sozusagen Möglichkeiten, die man nicht im Vorhinein erahnen kann. Und insofern sind für mich hier so viele ermutigende Aspekte auch in den Märchen drinnen. Also so, dass sich Geschichten in einer Weise entwickeln, wie wir sie in unserer Vorstellung und in unserem kontrollierten Vorahnen nicht möglich ist. Also es übersteigt, der Weg übersteigt immer das Erahnte eigentlich oder so in dieser Weise.
Dankeschön.
Ich hätte eine ganz praktische Frage. Wenn Sie sagen, ich habe das und das Märchen im Repertoire, heißt das, dass Sie da immer mit Puppen spielen oder dass Sie das einfach erzählen? Das ist mir nicht ganz klar.
Mein Standbein ist das Puppenspiel. Also das ist mein Beruf, das mache ich mit großem Vergnügen, aber ich erzähle auch sehr gerne Märchen.
Und es gibt da zum Beispiel auch, es gibt da den Zwerg, gibt es da die 6 anderen Zwerge auch und eine Prinzessin und...
6, 7 Zwerge, eine Prinzessin, ein Prinz, also das Schneewittchen, dann gibt es den Prinzen und dann gibt es den Spiegel und den Jäger und die schöne, aber böse Königin. Wobei heute ein Kind, da musste ich so lachen. Ich habe ja heute im Kuddelmuddel gespielt. Und die Königin, die stellte sich vor, baute sich vor ihrem Spiegel auf und war wirklich schön und nahm ihre Duftfläschchen und besprühte sich mit Parfum, um noch eindrucksvoller zu sein, und fragte dann die Kinder, na, bin ich schön? Und ein Kind sagte, du bist hässlich, aber du riechst gut. Ja, die gibt's. Ich spiele die, ich bewege die, also ich bewege die so, wie wenn Sie sich das vorstellen, Sie kennen wahrscheinlich alle in den Stadtparks diese Schachspiele, die großen. Und ich gehe als Spieler zwischen den Figuren hin und her und animiere sie und bewege sie und gehe dann zum nächsten weiter und sage, ja, jetzt hier, jetzt seid ihr dran. Stell das wieder ab und ja. Geht dann zu der nächsten Figur. Das ist auch ein ganz reduziertes Spiel. Und es hat auch viele erzählerische Elemente, weil ich manche Elemente auch erzähle und manche Mitspielelemente, weil Kinder auf die Bühne kommen und aushelfen müssen in schwierigen Situationen. Zum Beispiel dem Zwerg erklären, warum Schneewittchen also nicht mehr im Schloss sein darf und solche Sachen. Das sind dann so Mitspielelemente. Aber sie bleiben immer im Rahmen dieser Märchengeschichte. Und Märchen erzählen tue ich sehr, sehr gerne. Es bringt mir sehr viel Spaß, also diese Märchen auch zu lesen. Ich würde ja auch gerne noch eins vorlesen.
Wir haben nur zwei Fragen.
Ja.
Wäre vielleicht ganz gut, wenn wir die Fragen noch machen und dann ist Abschluss. Die, oder auch vielleicht nicht so gute Geschichte, auf jeden Fall wäre das ein sehr schöner Abschluss. Das wäre mein Vorschlag. Ist das für Sie so in Ordnung?
Ja.
Ja, gut, dann würde ich Sie mal bitten.
Ja, ich würde gern was sagen zu der Faszination. Zur Faszination von Märchen. Und zwar nämlich dieses Phänomen des Lieblingsmärchens, das Sie schon angesprochen haben. Nicht? Also viele Menschen, viele Kinder haben so ein Lieblingsmärchen und ich denke, das, was das Lieblingsmärchen zum Lieblingsmärchen macht, ist, dass da etwas drinnen steckt, nicht? Dass da eine Frage, ein Konflikt, ja, ein inneres Thema enthalten ist, das in diesem Märchen sich verdichtet und quasi im Hören des Märchens, im Lesen des Märchens kann dann so eine Auseinandersetzung damit passieren. Würden Sie das auch so,
ja,
so sehen?
Ja. Ja, auf jeden Fall.
Ja. Und ich arbeite auch therapeutisch mit Märchen und Märchenspiel und das ist dann für mich ganz faszinierend, wenn Menschen irgendeine Szene aus einem Märchen auswählen und wie dann in dieser Szene, die ja von vornherein gar nicht so jetzt wo gar nicht so klar ist, worum es da geht. Ich mag ein Beispiel nennen, quasi das Rapunzel im Turm. Nicht? Und zwar in einem ganz hohen Turm. Der Turm reichte fast bis in die Wolken. So war dieses Märchenbild dieser Teilnehmerin. Und wir haben das dann gespielt und es ist ihr dann im Nachhinein eingefallen, dass es da so im Elternhaus ganz strenge Regeln gab, nicht, die sie so ein Stück ferngehalten haben, auch von der, ja, von anderen Menschen und von der Welt. Und also ich denke, das ist es, was so Märchen auch so faszinierend macht, weil wir da was finden drinnen. Nicht? Das ist etwas, was uns sehr bewegt. Ja, ist das so auch Ihre?
Das ist genau. Genau das, was ich auch denke.
Ja.
Ich habe die Frage als Vorwand genommen, dass ich noch eben kurz Werbung mache. Und zwar, wer sich den Matthias Kuchter live anschauen möchte, gibt es morgen noch die Möglichkeit, allerdings sind die beiden Vorstellungen bereits ausverkauft, aber für ein paar Erwachsene haben wir noch ein paar Platzerl hinten. Einfach mich zu mir verstärken und das unbedingt anzuschauen, weil ich so wie er spricht und erzählt, auch so spielt und die Faszination von seinem Ton auch auf das Publikum überträgt. Und ich habe das jetzt wieder sehen dürfen und kann das mit ruhigem Gewissen, würde sogar meinen Arm ins Feuer legen dafür, sagen, dass es auch so sein will. Und zweitens, wer morgen keine Zeit hat, bei die Welser Figurentheatertage, die dann ab Donnerstag beginnen, wird es auch nochmals die Möglichkeit geben, den Matthias sich anzuschauen. Ich kann es nur wärmstens empfehlen. Ansonsten warten wir wieder aufs nächste Jahr, da kommt er wieder. Aber es doch zu meiner Frage ist das, weil ich habe den morgen um 9 Uhr und um 10.30 Uhr. Sollten mehr als wie 10 Leute kommen, dann bitte aufteilen. Ich habe die Märchen trotzdem noch so erlebt, dazu wird der Frau Holl das hernehmen dazu, dass er dieser Zeigefinger, sei doch fleißig, räum zusammen, dann wirst du nämlich auch belohnt. Und ich finde das sehr, sehr spannend, so wie du dann diese Beispiele gebracht hast, wie sie da in der verschiedenen Situation oder Alter und so weiter die Märchen dann unterschiedlich interpretiert oder auch an sich nimmt. Ist jetzt so meine Frage, wie erlebst du das? Ist real? Die Märchen, geht es nur überwiegend an sehr junge Kinder, an die 4-, 5-, 6-Jährigen dazu oder horchen sich auch ältere Gruppen, Jugendliche und so weiter oder verschiedene Altersgruppen solche Märchen noch an oder weil dann wird die Aussage vielleicht vertiefender oder geht das eigentlich alles verloren und bleibt eigentlich so quasi ein bisschen immer wieder so ein satirisches Angebot für die sehr jungen Kinder eigentlich übrig und reduziert oder siehst du da andere Entwicklungen auch?
Ja, es ist wirklich so, dass Kinder so ab drittem, vierten Schuljahr immer misstrauischer und skeptischer werden gegenüber dem Märchenangebot, weil sie sich ja in ihrem Kulturverhalten orientieren an den älteren Kindern. Und die 12-Jährigen, die finden natürlich Figurentheater und Puppentheater und in der Regel Theater überhaupt doch etwas sehr, sehr merkwürdig. Und viele andere Dinge sind da viel, viel spannender. Die 14-, 15-Jährigen auch. Jugendtheater ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Gute Stoffe zu finden, die Jugendliche faszinieren können. Das fängt dann erst wieder an, das Interesse im Alter so von 18, 19, 20 und älter. Und manchmal haben Kinder dann oder junge Erwachsene, Jugendliche dann ein Alibi-Kind und nehmen es mit und schauen sehr, sehr gerne zu. Manchmal kommen auch die Fünftklässler und Sechstklässler und schauen sehr, sehr gerne zu, wenn sie erstmal die Schwellenangst überwunden haben, diese Schwellenscheu. Ja, nicht mit der Unterhaltung für kleine Kinder in Verbindung gebracht zu werden. Ich spiele diese Märchen auch für ältere Kinder, für Fünft- und Sechstklässler, Siebtklässler, Achtklässler habe ich gespielt. Da bevorzuge ich allerdings Märchen, die deutlich sich mit der Identitätsfindung beschäftigen. Zum Beispiel das Märchen von Hansmann Igel hat sich als sehr gut für mich dargestellt, um mit älteren Kindern zu arbeiten. Ich weiß nicht, ob Sie es kennen, das Märchen von Hansmann Igel. Hansmann Igel, die Eltern wünschen sich ein Kind. Und sie kriegen und kriegen und kriegen kein Kind und die Nachbarn fangen an zu lachen. Aha, da stimmt was nicht, da ist was nicht in Ordnung. Der Vater, dem reißt die Geduld, ein wohlhabender Bauer, und sagt, ich hätte einen Jungen und wenn es ein Igel wäre. Da kommt dann nun dieses Kind und ist halb Mensch, halb Igel. Und der Vater ist schlichtweg entsetzt und die Mutter wird verletzt von dem Kind und der Vater, der will mit dem Balg nichts zu tun haben und setzt ihn 7 Jahre lang hinter den Ofen. Redet nicht mit ihm, also die Eltern tief enttäuscht, dass der Junge nicht so ist, wie die Eltern sich das den Jungen gewünscht haben. Gibt's ja auch. ist ja nicht so selten. Und irgendwann sagt der junge Vater, schenk mir einen Hahn, einen Dudelsack und ein Schwein und ich glaube noch ein Esel und ich ziehe in die weite Welt hinaus und komme auch nie, nie, nie wieder zurück. Und der Vater ist hochzufrieden, schenkt ihm den Hahn, den Dudelsack und das Schwein und sagt, ich wünschte, du wärest gar nicht geboren und schickt ihn davon. der Junge lebt dann im Wald und kommt da ganz gut zurecht. Das ist so ein Reinigungsort, so wie die Wüste oder der Brunnen. Und in dem Wald verirren sich zwei Könige. Der Junge kennt sich aus dem Wald, er zeigt den Königen den Weg zurück ins Schloss, muss dafür, die müssen die Königin, Könige was versprechen. Sie versprechen natürlich das erste Beste, was sie zu Hause antreffen. Und das ist natürlich die Prinzessin, die jeweilige Tochter. Der Hans, nach vielen Jahren, verkauft seine groß gewordene Schweineherde und will sich die Belohnung holen, zieht zum ersten König und der lässt ihn, versucht ihn gefangen zu nehmen, ins tiefste Verlies zu schmeißen, wo er verhungern soll. Der Hans aber lässt sich nicht fangen, sondern steigt auf seinen Hahn, fliegt ins Schloss, holt sich die Prinzessin, fliegt in den Wald zurück und sticht sie blutig, sodass sie verletzt ist bis an ihr Lebensende. Dann kehrt die Prinzessin zurück. Der Hans setzt sich wieder auf seinen Hahn, holt sich die andere Prinzessin, will sie sich holen. Und der König, der lässt den Hans nicht gefangen nehmen, sondern appelliert an seine Vernunft und sagt, guck, das wird doch, pass doch auf und kriegst auch alles, aber bitte nicht die Tochter, du zerstichst sie ja. Und der Hans, der sagt nein. Und die Tochter sagt, na, wenn der Vater es versprochen hat, so muss ich es wohl auch halten. Und nähert sich dem Hans. Der Hans ist schlichtweg entsetzt und da gibt es zwei verschiedene Versionen. Einmal sagt er zur Tochter, hast du keine Angst? Und sie sagt, doch, ich habe Angst. Und dann sagt er, dann reiß mir doch heute Abend, wenn ich mich schlafen lege, das Fell von meinem Kopf und alles, alles, alles wird besser. Das macht sie. Sie reißt ihm das Fell vom Kopf, wirft es in Feuer, es verbrennt. Und die beiden finden zusammen, er hat seine Identität, seine wahre Haut und sein wahres Ich gefunden und es ist wunderschön. Es gibt noch eine andere Version, der Hans, dem wird das Fell abgezogen, er ist schlichtweg entsetzt, dass er so nackt ist, läuft davon, versteckt sich im Wald in einem eisernen Ofen, merkwürdigerweise, und lebt dort 7 Jahre in diesem eisernen Ofen, während die Prinzessin 7 Jahre durch die Welt zieht, bis sie schließlich auf diesen eisernen Ofen, so ein bisschen Rapunzelmotiv, bis sie auf diesen eisernen Ofen trifft und dort schafft sie es dann, den Hans herauszuholen. Also eine sehr, sehr schöne Geschichte auch für ältere Kinder. Und da habe ich oft erlebt, wenn ich das gespielt habe, dass Kinder dann zu mir kommen, hör mal, die beiden sind ja genau wie meine Alten. Also eine Geschichte, wo sie sich stark mit identifizieren können und diesem Wunsch nach Heilwerden, nach Auseinandersetzung mit dem Elternhaus und doch geliebt zu sein und in seinem eigentlichen Äußeren oder Inneren oder guckt, seht mich, ich habe zwar ein Stachelfell und ich bin nämlich garstig und schrecklich und eck überall an, aber ich bin doch ein wunderbarer Mensch, schau mich doch an. Da steckt ein Märchen, das spüren also auch die älteren Zuschauer. Ich habe das mal, das war sehr interessant, da wurde ich eingeladen von einem Jugendamt, gerade dieses Märchen auf einem Punk-Konzert zu spielen. Das war in den 90er Jahren. Und ich dachte, das kann doch nicht gut gehen. Und vor mir spielte eine Punkband und die Zuschauer waren alle zwischen 14 und 22 vielleicht, die da waren. Und mit Hunden und Bier und alles, was so dazugehört. Und dann war ich dran mit dem Märchen und das war zuerst sehr, sehr unruhig. Und nach 10 Minuten war es aber mucksmäuschenstill. Und dann kamen viele Jugendliche zu mir, die einerseits also tief berührt waren durch die Darstellung dieses Märchens und dann obendrein noch fasziniert waren von diesen merkwürdigen, skurrilen Figuren, also eine große Freude dran hatten und sich und manche sagten dann auch wirklich, ja, das ist genau meine Geschichte. Es gibt noch mehrere Erlebnisse in der Art. Also es eignet sich nicht jeder Stoff. Also Schneewittchen würde ich nicht für 14-Jährige vorschlagen. Aber gerade dieses Hansmann Igel, der Eisenhans, diese Märchen, Kaisers neue Kleider auch, diese Märchen würde ich spiele ich auch mit großem Vergnügen für ältere Kinder. Aber die Nachfrage ist relativ gering, weil viele sagen, ach, na, mehr bitte, nein, wollen wir nicht.
Dann würde ich Sie einladen, uns noch vorzulesen.
Das ist ein ganz kurzes Märchen. Ich muss es erst noch suchen. Ich habe da keine Märchen von der Unke. Ich habe das eine ja schon erzählt. Es gibt mehrere Märchen von der Unke. Ach nein, das eigensinnige Kind. Das könnte ich Ihnen ja auch noch mal vorlesen. Das Märchen von der Unke. Das eigensinnige Kind. Das ist ein ganz, ganz merkwürdiges Märchen. Und das ist auch, ich lese ihn zwei vor, ja? Gut, ich lese ihn zwei vor. Das Märchen von der Unke. Es war einmal ein kleines Kind, dem gab seine Mutter jeden Nachmittag ein Schüsselchen mit Milch und Wegbrocken. Und das Kind setzte sich damit hinaus in den Hof. Wenn es aber zu essen anfing, so kam die Hausunke aus einer Mauerritze hervorgekrochen, senkte ihr Köpfchen in die Milch und aß mit. Das Kind hatte seine Freude dran, und wenn es mit seinem Schüsselchen da saß und die Unke kam nicht gleich herbei, so rief es ihr zu: Unke, Unke, komm geschwind, komm herbei, du kleines Ding, sollst dein Bröckchen haben, an der Milch dich laben. Da kam die Unke gelaufen und ließ es sich gut schmecken. Sie zeigte sich auch dankbar, denn sie brachte dem Kind aus ihrem heimlichen Schatze allerlei schöne Dinge: glänzende Steine, Perlen, goldene Spielsachen. Unke trank aber nur Milch und ließ die Brocken liegen. Da nahm das Kind einmal sein Löffelchen, schlug ihr damit sanft auf den Kopf und sagte: Ding, iss auch Brocken. Die Mutter, die in der Küche stand, hörte, dass das Kind mit jemandem sprach, und als sie sah, dass es mit seinem Löffelchen nach einer Unke schlug, so lief sie mit einem Scheit Holz heraus und tötete das gute Tier. Von der Zeit an ging eine Veränderung mit dem Kinde vor. Es war, solange die Unke mit ihm gegessen hatte, groß und stark geworden. Jetzt aber verlor es seine schönen roten Backen und magerte ab. Nicht lange, so fing in der Nacht der Totenvogel an zu schreien, und das Rotkehlchen sammelte Zweiglein und Blätter zu einem Totenkranz. Bald danach lag das Kind auf der Bahre. Tja, ungewöhnliches Märchen. Aber gibt viel, viel Anlass und Stoff zum Nachdenken. Jetzt kommt noch ein ungewöhnliches Märchen, was überhaupt nicht in unsere Märchenbilder reinpasst. Das eigensinnige Kind. Es war einmal ein Kind eigensinnig und tat nicht, was seine Mutter haben wollte. Darum hatte der liebe Gott kein Wohlgefallen an ihm und ließ es krank werden. Und kein Arzt konnte ihm helfen, und in kurzem lag es auf dem Totenbettchen. Als es nun ins Grab versenkt und Erde über es hingedeckt war, so kam auf einmal sein Ärmchen wieder hervor und reichte in die Höhe. Und wenn sie es hineinlegten und frische Erde drüber traten, so half das nicht. Und das Ärmchen kam immer wieder heraus. Da musste die Mutter selber zum Grabe gehen und mit der Rute aufs Ärmchen schlagen, und wie sie das getan hatte, zog es sich hinein, und das Kind hatte nun erst Ruhe unter der Erde. Bös, gell? Aber steckt vielleicht auch was anderes drin.
Ja.
Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Gedanke.
Ich bedanke mich bei Ihnen für diesen wunderbaren Abend. Ich persönlich bin ja sehr froh, dass Sie Ihren Berufsweg nochmal geändert haben. So sind Sie auch zu uns hergekommen und haben uns hier bereichert. Also herzlichen Dank dafür, dass Sie das gewagt haben. Ich muss jetzt ein bisschen einen Themenwechsel noch machen, und die nächsten Veranstaltungen des Kepler-Salons möchte ich gerne noch ankündigen. Nächsten Montag, bereits um 19 Uhr, also eine halbe Stunde früher als üblich, finden hierherinnen die Märzgespräche statt. Albert Lichtblau, Regina Thumser-Wös, das sind beide Geschichteprofessoren. Gerhard Willert, Schauspieldirektor am Landestheater Linz, und Robert Eiter, Jurist, Journalist und Mitbegründer der Welser Initiative gegen Faschismus, werden hier diesen Abend bestreiten. Ich lade Sie herzlich ein, zu kommen, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Am Mittwoch, den 13. März, wieder um 19.30 Uhr, übliche Zeit, geht es dann wieder ganz woanders hin, das Thema Frisst die Finanzkrise die EU. Kurt Beyer, Experte für Wirtschafts- und Finanzpolitik, früher unter anderem bei der Weltbankgruppe und der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung tätig, wird hier zu Gast sein. Bitte informieren Sie sich über das Programm des Kepler-Salons. Sie können sich dort in die Liste neben dem Gästebuch eintragen, entweder für den postalischen Versand oder für den Newsletter, der Ihnen zugesandt wird. Dann sind Sie immer am Laufenden, was sich hier alles so abspielt. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihre wertvollen Beiträge. Der Kepler-Salon ist noch bis 22 Uhr offen. Herr Kuchter wird auch noch ein wenig bei uns sein. Ich lade Sie ein, noch auf ein Gläschen Wein oder ein Gläschen Bier oder auch einen guten Apfelsaft, was auch immer Sie gerne trinken. Genießen Sie noch den Abend. Herzlichen Dank und auf Wiedersehen.